Bücher, Menschen, Autorinnen erleben.
Ja, hallo, ich bin Thomas Raab, ich bin Schriftsteller und habe heute die Ehre, bei der wunderbaren Martina im Podcast Büchermenschen zu sein und bin schon gespannt, was da jetzt auf mich zukommt.
Ja, gespannt war auch ich, aufgeregt auch, denn Thomas Raab ist schon eine richtige Größe auf seinem Gebiet. Der 9. Teil seiner Reihe um den Restaurator Willibald Adrian Metzger, der erscheint im Herbst. 3 Fälle gibt es mit der Frau Huber, zuletzt ist ja Peter kommt später erschienen. Herzlich willkommen also zu einer neuen Folge Büchermenschen. Es war dann ein unglaublich nettes Gespräch mit Thomas Raab und es gibt eben Menschen, da plaudert es sich so leicht dahin und dann vergisst man einfach die Zeit und genau das war so ein Fall, also gemütlich machen und vielleicht ein paar Minuten länger für diese Folge einplanen. Thomas gibt viel ehrliche Einblicke in seine Kindheit und Schwierigkeiten in der Schule. Er erzählt von seinem ersten Song, den er mit 16 Jahren geschrieben hat, von Momenten, die ihn zu seinen Büchern inspirieren, dass der erste Metzger-Teil eigentlich aus Langeweile entstanden ist, dass er gerne heimwerkt und aufräumt und dass auch er immer noch jedes Mal Zweifel hat, wenn ein neues Buch von ihm auf den Markt kommt. Die sind hinfällig, wenn es nach mir geht. Für mich war die Aufnahme im Rahmen des Fine Crime Festivals im Juni in Graz mit einem klugen und irrsinnig lustigen Thomas Raab ein echtes Highlight. Der Buchtipp, der kommt diesmal von Livia Ornig aus der Stadtbibliothek Graz und ist auch ein echter Hinhörer. Nicht unbekannt, aber unbedingt empfehlenswert. Hört gerne rein. Viel Spaß dabei.
Vielen, vielen Dank,
bitte,
dass
gerne.
Du dabei bist. Wie geht's dir? Du bist ja hier im Rahmen des Fine Crime Festivals in Graz.
Geht's mir super. Also das sind so, ich bin jetzt 3 Nächte hier. Und das ist so ein bisschen eine Auszeit auch. Ich glaube, zu Hause sind alle froh, dass ich wieder mal 3 lange Nächte weg bin. Und ich bin auch froh, mal so 3 Nächte wieder so, also, weißt du, mein eigener Rhythmus. Und ja, und ich genieße das. Schlafen, schreiben, lesen. Das ist so quasi mein...
Schläfst du gut in Hotelbetten?
Ja, schon. Ja, ja. Also wenn ich müde genug bin, schlafe ich überall.
Ja. Ja, bei mir ist schon so, dass ich oft meinen eigenen Kopfpolster mitnehme, um besser zu schlafen.
Ah, wirklich, wahr? Ist es ein aufblasbarer oder so ein
Nein,
richtiges Drum?
Der richtige vom Bett. Zu Hause. Der eigene Kopfpolster.
Den saugst du dann die Luft aus, damit er ins Gepäck passt, oder hast du dann den Kopfpolster?
Nein, ich stehe mit dem Kopfpolster an der Rezeption.
Also ja, wie nett.
Auf Flugreisen ist schwierig, da habe ich das
ja,
noch nicht
okay,
probiert.
Ja,
aber
ja.
Mit dem Auto ja. So ist kein Problem. Aber was verbindet dich sonst mit Graz?
Ja, Graz ist die Geburtsstadt meines Autorendaseins. Also da ist der erste Metzger verlegt worden beim Leitkamp Verlag und ich habe damals die Christine Wiesenhofer kennengelernt oder ich habe sie nicht wirklich kennengelernt zuerst, sondern sie wollte nach der Leseprobe, die wir verschickt haben, das Buch lesen und dann erst den Menschen dahinter kennenlernen. Und das war, wie soll ich sagen, das... Der amerikanische Traum ist hier passiert, weil ich komme nicht vom Schreiben. Ich habe an 50 Verlage unerwünscht eingeschickte Leseproben verschickt zu Hause und hätte mir nie gedacht, dass da jemand drauf reagiert. Und das ist aber passiert. Und jetzt sitze ich hier nach 16 Jahren.
Sehr schön. Schauen wir ein bisschen weiter zurück. Auf deiner Autoren-Homepage steht Kindheit so lala, Schulzeit nur noch so. Wie können wir uns das Kind oder den Teenager Thomas Raab vorstellen?
Irrsinnig schüchtern, total darauf bedacht, möglichst an jeder Ecke Lob einzufangen, der Brave zu sein. Ich bin auch sehr streng erzogen worden, muss man auch sagen. Also war sehr angstbesetzt, meine Kindheit. Aber ich habe noch gespielt, ich glaube, ich habe noch bis mit 13 Jahren Playmobil gespielt in meinem Kinderzimmer und habe mir diese ganzen Welten, die ich jetzt da in den Büchern schreibe, mit Kamelerdecken und mit den Wattebetts meiner Mutter aufgebaut und habe halt Playmobil gespielt und war aber schlecht in der Schule. Also Schule war auch sehr angstbesetzt, weil Schule damit zu tun hatte, eben die Leistung, die ich dort bringe, die ist ein Dokument meines Ichs, obwohl das ja nicht stimmt, ja, das muss ich zu Hause vorlegen. Und ich war in der Volksschule, hatte ich 2 Dreier im Semesterzeugnis der 4. Klasse, also mit dem man sich quasi bewirbt fürs in Mathematik und in Deutsch. Es wäre fast nicht möglich gewesen, einen Gymnasiumplatz zu finden. Aber zum Glück hat sich dann eine Schule erbarmt und ich war von der Warteliste. Und so hat sich halt dann die Schulzeit entwickelt.
Es hat dich dann doch wieder zurückgeführt, nämlich als Lehrer.
Ja, das stimmt. Also ich habe dann in der Oberstufe die Schule lieben gelernt, muss ich sagen. Also habe mich dann quasi auch eingebändelt mit meinen Leistungen, habe mich dann auch irgendwie zu Hause. Also mein Vater war eben sehr streng und ich habe dann angefangen, die Tanzschule zu verweigern und bin in Jiu-Jitsu gegangen und habe halt irgendwie so meinen Freundeskreis, habe halt irgendwie mich auf meine Füße gestellt. Und das hat viel dazu beigetragen, dass ich auch in der Schule besser wurde, klarerweise. Dann Wachstumsschub und dann war es wirklich traurig, wie ich maturiert habe. Wir waren Billard spielen und wir haben Playout, weil das jetzt vorbei ist. Ja. Dann war Bundesheer und dann war für mich eigentlich klar, dass das Lehramt möglicherweise das Richtige ist, weil ich halt Menschen gern habe und Jugendliche gern hatte und dann war ich 10 Jahre lang Lehrer.
Das ist schon mal eine gute Voraussetzung, dass man die Kinder und Jugendlichen gern hat, wenn man unterrichtet.
Das stimmt. Das ist auch, ich war auch 10 Jahre Lehrer und ich kann sagen, dass ich habe viele Kolleginnen und Kollegen gehabt, denen hat man einfach angesehen, dass ihnen die Grundzutat, die Menschenliebe einfach komplett fehlt. Ja, und das ist ein großes Übel des Lehrberufs, dass das nicht abgeprüft wird.
Das ist richtig. Du hast dann auch geschrieben oder man hört öfter von dir, die Musik war deine Rettung.
Ja.
Wie lebst du diese Musik heute aus?
Ja, also ich habe da mit 16 angefangen, ich habe also Klavierunterricht nehmen müssen. Das hat mir dann aber auch dann später Spaß gemacht und habe dann mit 16 so meine ersten Lieder geschrieben. Also mein erster Song hat geheißen, jetzt sind wir älter geworden. Also mit 16 bin ich älter geworden. Ja.
Alle
also
Erfahrungen.
Alles sehr
hinein.
Schwermütiger. Ich bin aufgewachsen mit Ludwig Hirsch, die Schwarzgauen Lieder und so. Aber das war so. Also nichts ist unmittelbarer, seine Emotionen auszudrücken, wie Musik machen zu können. Während Studienjahren habe ich versucht, als Musiker mich irgendwie da zu etablieren, habe mein ganzes Geld, was ich verdient habe und auch meine Ersparnisse in CD-Produktionen hineingesteckt, mit tollen Musikern, der Klaus Beres Salado, der bei der Christel Stürmer spielt, war mein Schlagzeuger, oder Georg Gabler, mein Produzent, der jetzt bei Wanda Keyboard spielt, und mein Keyboard, also wir waren wirklich eine tolle Truppe und haben alles versucht, aber es war halt deutschsprachig damals überhaupt nicht in. Also ich habe am Heldenplatz bei der Langen Nacht der Musik gespielt, bei der ersten, hat mich der Andi Knoll gefragt, warum ich denn deutschsprachige Texte schreibe. Und ich konnte mit der Frage nichts anfangen. Das würde er heute nicht mehr stellen, aber das war halt damals so. Und dann habe ich halt auch gemerkt, ja, Rab, jetzt geht das Geld aus, jetzt wäre es besser, wenn du mehr Stunden nimmst und weniger Musik machst, und so ist das langsam ausgeschliffen.
Gibt es heute noch spontane Pop-Up-Konzerte?
Ja, und jetzt mittlerweile, wo ich den Zwang nicht mehr habe, also wo ich meine Eitelkeit, also jeder, der auf die Bühne will oder mit irgendeinem Produkt in der Öffentlichkeit strebt, muss über eine gewisse Eitelkeit verfügen. Ich glaube auch jeder, der Lehrer wird, ja. Muss über eine, ich glaube schon, also sich dorthin zu stellen und zu sagen, ich sage euch jetzt oder ich bringe euch jetzt was bei, das ist schon, das sagt schon was über einen selbst, finde ich, ja?
Ja.
Also man muss schon ein bisschen ein gewisser Bühnenmensch sein, ja? Und das konnte ich jetzt da ausleben durch das Schreiben. Und jetzt kommt so zwanglos wieder, wenn ein Klavier wo herumsteht oder wenn ich jetzt mit Bernhard Eichner was, singen wir was gemeinsam oder ich spiele dann alleine Sachen. Das kommt jetzt wieder und mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber es kommt ungezwungen.
Mhm. Wann ist das Schreiben dazugekommen oder war das auch immer ein bisschen Teil?
Eigentlich nie. Also es war das Texten. Das Texten war Teil, also Liedertexte schreiben, aber nie die Langform. Da habe ich mich auch viel zu schlecht gefühlt. Ich war schlecht in Deutsch. Ja. Und dann hat meine Frau, damals die Schauspielerin, die hat dann in München gedreht. Wir hatten so eine Wochenendbeziehung und ich war allein zu Hause. Und ich habe an wirklich
was langweilig.
Ja, war langweilig.
Schreibe ich
genau,
ein Buch.
Ja, aber da habe ich ja wirklich an einem Tag hatte ich die Idee zu einem Restaurator, der nach Hause geht von der Werkstatt und über eine Leiche stolpert. Und denke, okay, das ist aber irgendwie jetzt. Das war so bildlich von mir, dass ich mich am selben Abend noch hingesetzt habe und genau so die ersten 7 Seiten geschrieben habe, wie sie jetzt im ersten Metzger stehen. Mhm. Aber ich hätte nicht dran gedacht, dass ich jetzt ein Buch schreibe. Und das war für mich so, wie soll ich sagen, es war ein Tag, das kennst du wahrscheinlich, es gibt Tage, da ist man zu faul, den Mistkübel runterzutragen und man steigt noch drauf, dass es noch was ausgeht. Ja. Und dann gibt es Tage, da machst du alles auf einmal. Und so einen Tag habe ich erwischt an diesem Tag. Und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Also diese ersten 7 Seiten, da wollte ich wissen, was passiert jetzt mit dem? Und dann war die Hälfte des Buches plötzlich da.
Wie war dann dieser Moment? Du schickst das ab zu einem Verlag, dann ist das okay gekommen. Ja, wir machen aus diesem Manuskript ein Buch. Wie war das für
dich? Das kann man gar nicht beschreiben. Also das ist irgendwie, also der erste Moment war schon, wenn du das, ich habe etwas quasi heimlich getan und meine Frau das dann mal lesen lassen und sie hat es als lustig empfunden und hat mich auch motiviert zu sagen, hey, das ist doch nett, schreib doch weiter. Also du brauchst ein Umfeld, das dir nicht die Flügel stutzt, sondern das dich beflügelt und dich motiviert in dem, was du machst. Das kann auch eine einzige Person reicht und du wirst nicht das, was du willst, möglicherweise. Ja. Mhm. Wenn du dich, also ich, bei mir war das so, wenn du dich beeinflussen lässt von der Meinung anderer. Dann war das Manuskript fertig und wir haben es angeboten und meine, die Zusage, das kann sich keiner vorstellen, das war wie ein Lottogewinn. Trotzdem gab es in meiner Umwelt auch ganz viele, die gesagt haben, boah, jetzt willst du Schriftsteller werden und den Lehrberuf aufgeben, was willst du leben und Schriftsteller, bist der Lehrer und da gab es auch wieder nur, also meine Frau, die selbstständig ist und die Familie dazu, die halt weiß, dass man auch als Selbstständiger leben kann und ich von dieser sicheren Seite kam, ja, mhm. Da kam kein Zuspruch zuerst, sondern eher so, ja, was? Nur mein Schwager, also der Günther Wildner mittlerweile, der Lesungen bucht und Literaturmanagement macht, mit dem habe ich quasi da angefangen, wir haben gemeinsam das begonnen, wir haben dran geglaubt.
War dann auch gleichzeitig der Druck da, weiterzumachen, wieder abzuliefern?
Also mein schönstes Buch, sage ich immer, war das erste Buch, das ich geschrieben habe, ja. Weil da wartet niemand drauf und du kannst echt machen, was du willst. Dann war natürlich sofort die Idee da, boah, das ist der erste Metzger, der wieder erwarten, läuft der. Und da muss ich auch sagen, da bin ich dem Martin Schlieber, der Vertreter war vom Leikam Verlag, bis heute dankbar, weil der halt aus dem ersten Metzger, wie es verkauft hat, in den Buchhandlungen vorgelesen hat, da habe ich so die Häuselregeln drin gehabt, wie man sich im Klo verhalten muss, ja. Und solche Sachen, ein Pissoir. Und das hat er vorgelesen und viele kleine Buchhändler haben das einfach als nett empfunden, das Buch eingekauft. Und der Metzger ist auch ein Beispiel dafür, wie der Buchhandel in Österreich passiert, weil für den ersten Metzger haben sich die großen Ketten überhaupt nicht interessiert. Das ist wirklich von kleinen Buchhändlern von Hand zu Hand empfohlen worden. Mhm. Und plötzlich war ich in einer Woche in den Top 10. Ich war sogar einmal auf Platz 1 und ich weiß auch heute, dass das war Zufall, weil halt da waren halt, haben halt andere weniger Bücher verkauft als ich, ja. Aber das hat in der Öffentlichkeit eine Bedeutung gehabt, ja. Und dann wurden auch die Ketten aufmerksam und dann stand es plötzlich auch da und dort. Und beim zweiten Buch war es dann schon so, dass ich mich gefreut habe, ins Schreiben zu dürfen, aber es wurden schon Begehrlichkeiten, mhm. Das präsentierst du bitte bei uns und das machst du bitte da. Das erste habe ich noch im Bräunerhof präsentiert, in einem Kaffeehaus. Ja. Natürlich ist der Druck extrem, dass man irgendwie das Label hält und nicht abstinkt bei jedem Buch.
Das ist nicht so passiert. Jetzt gibt es vom Metzger 8 Bücher, 9 Bücher.
Genau, der 9., den habe ich, der kommt jetzt im Herbst.
Der kommt im Herbst, ja. Genau. Verrätst du uns, worum es geht?
Ja, das heißt,
was darfst du schon sagen?
Ja, der Metzger gräbt um. Also der Metzger hat im letzten Band, habe ich ja ein völlig absurdes Buch geschrieben, weil ich die Djurković ihre Geschichte nicht kannte und habe sie quasi ins Milieu der Mafia hineingesteckt, ihre Vergangenheit. Und jetzt im zweiten, also in dem neuen Buch, fangen sie quasi ein neues Leben in einer Kleingartensiedlung an. Also sie leben in einer Wiener Kleingartensiedlung, sehr zurückgezogen, unter falschen Namen. Und da schreibe ich ein bisschen aus dem Nähkästchen, weil ich für mich beschlossen habe, ich möchte mich nicht mehr mit Dingen befassen, von denen ich keine Ahnung habe und da viel recherchieren. Ich will einfach Dinge schreiben, wo ich mich genau auskenne. Und ich wohne auch in einer Schrebergartensiedlung. und das macht mir irrsinnigen Spaß. Also da möchte ich Ihnen ein bisschen was von der Huber mitnehmen, weil die Huber ja für ihre Gartenkunst und sich so auskennt und dieses Gartenmilieu, das drücke ich jetzt dem Metzger aufs Auge und das passt auch gut zu ihm. Mir ist auch klar geworden beim Schreiben, der ist jetzt schon über 60. Das hat mich so entsetzt. Ja. Weil ich weiß doch, wie ich ihn so 50er nach, an die Adria geschickt habe mit der Djurković, jetzt ist der über 60. Und da muss ich ihm mal ein bisschen gut.
Es ist auch so eine Art Sachbuch, ein Ratgeber.
Nein, es ist noch keins, aber da geht es halt so ein bisschen so um Liebschaften in der Nachbarschaft. Aber Es hat viel Lokalkolorit, es kommt eine Fiaker-Familie vor in Wien. Ich möchte ein bisschen da, also das ist ein Metzger, der ist klar Wien verortet, das war bis jetzt nicht so. Aber da habe ich mir auch gedacht, ich lebe hier in der Großstadt und warum soll ich nicht schreiben, wie der Metzger im Leinzer Tiergarten sich verirrt? Ja, das warum nicht? Ja, und das erlaube ich mir jetzt. Ja.
Die Serie um die Frau Huber ist dazu gekommen. Hannelore Huber ermittelt im Glaubental. Was hat dich inspiriert, in die Rolle einer ältlichen Dame zu schlüpfen?
Ja, weil meine Eltern nicht mehr leben. Mein Vater ist 2005 gestorben und meine Mutter 2015, was relativ früh war. Ich bin jetzt 53 und bin aber in einer Generation aufgewachsen, wo halt noch meine Großeltern, mein Großvater war ein Heimkehrer von der russischen Gefangenschaft, ja. Und meine Oma war auch eine Frau der schweigenden Generation. Meine Mutter mütterlicherseits, also meine Oma mütterlicherseits hat in Steyr gelebt. Meine Mutter kommt da auch her. Das war zweigeteilt zwischen Russland und Amerikanern nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich wollte in diese Welt nochmal eintauchen, ein bisschen in die Köpfe dieser Generation. Und ich sehe auf Lesereisen so viele, man muss es so sagen, alte Mutterln, die an den gedünchten weißen Wänden sitzen unter den Weinreben, und man glaubt dann oft, das gibt's nicht mehr. Jetzt möglicherweise gibt es nicht mehr so häufig, aber im Waldviertel oder in Tiroler Gegenden, wenn man da fährt, sieht man schon Menschen, die 75 sind oder 80 und ausschauen wie 100. Wobei meine Schwiegermutter, die ist so wie die alte Huber, ja. Die ist das blühende Leben, ja. Das war mir einfach wichtig, mich der Generation zu stellen, und hat mir auch große Freude gemacht. Gleichzeitig ist die Huber immer eine geblieben, die ich niemals duzen würde, auch wenn sie mir das Du-Wort anbietet, was sie eh nicht machen würde, aus lauter Respekt, ja. Da wollte ich einfach eine Fliege sein, die mir in der Küche sitzt und ein bisschen zuschaut bei ihrem Leben.
Was magst du in ihr besonders gern?
Ich mag diese ehrliche Handigkeit, mag ich total, dass sie unverblümt sagt, was sie sich denkt. Kompromisslos, dass sie niemand anderen braucht, außer ihrem Garten und sich. Also sie ist ja selbstgenügsam. Oder eine Schlagerradio. Das hört sie gerne. Ja, das muss man sagen. Dass ich mir denke, das Eigenbrötler-Dasein ist etwas, das ich als große Gabe oder als großes Geschenk empfinde, wenn man dazu fähig ist. Also wenn man jetzt nicht die Ablenkung und die vielen Menschen braucht, sondern einfach mit dem, was man hat und zufrieden ist. Und die Huber räumt lieber ihre Stube auf und schaut, dass das alles sauber ist, als dass sie in der Wirtsstube sitzt. Ja. Und das imponiert mir sehr, und grundsätzlich ihre Haltung zu den Dingen, aber auch, dass sie ein Herz hat, dass man dort noch heran kann.
Hast du gern viele Menschen um dich?
Nein. Ich war früher schon eher so ein Party, aber überhaupt nicht in diesen Ausmaßen wie sonst. Ich habe Sport studiert, also nicht in diesem, sondern eher ein Fest am Abend, das hat mir schon dann gereicht, dann bin ich heim. Meine Familie und ich, wir sind gern allein am Wochenende. Es müht uns irrsinnig dann, wenn man irgendwo eingeladen wäre oder dorthin, wo muss auch die Kinder. Ja, dass wir sitzen dann gerne zu Hause oder im Garten. Ich mache irgendwas im Garten. Und räumen endlich einmal der Kastel aus und wieder neu ein. Das klingt vielleicht irrsinnig, wie soll ich sagen, seltsam, aber da haben wir uns auch gefunden. Wir sind da wirklich zufrieden. Wenn ich jetzt sagen würde, wow, am Abend kommt, fahren wir in die Stadt, ich lade zum Essen ein, sagen alle, muss das sein. Ja. Ich grill mal halt. Wie ist das bei dir?
Also ich habe schon gern die Familie, ja, um mich, habe aber, und ja, also bei der Arbeit ist natürlich auch immer recht viel los, Großraumbüro, muss man mögen,
ja,
gewohnt sein, ja, reicht nicht, muss man mögen. Umso lieber ist mir dann aber auch einmal Stille zu Hause,
ja,
muss ich sagen. Wie gesagt, wenn jetzt dann aber niemand von der Familie da ist, habe ich es nicht so gern, nicht immer.
Also wenn du alleine zu Hause bist.
Alleine zu Hause, ja. Kann ich schon auch genießen.
Ja.
Aber es ist immer schön zu wissen, okay, die Meute kommt bald nach Hause.
Ja, ja. Das ist bei mir auch so, ja.
Ja, Freundeskreis ist schon ausgewählt. Also wir finden uns dann immer wieder mit denselben Leuten, mit denen wir dann gern zusammensitzen. Und das auch genießen, ja. Groß-Events kaum.
Ja, bei mir auch. Also ich bin gerne auf Lesereise und liebe es zu lesen, bei den Menschen zu sein und auch zu spüren, dass man gibt meinen Büchern eigentlich erst Sinn. Ja, dass ich wüsste nicht, ob ich noch weiterschreiben würde, wenn ich jetzt diesen Kontakt zu den Menschen nicht hätte. Ich war auch gerne Lehrer, aber ich bin dann einfach dann gerne nach Hause und habe die Tür zugemacht und meine Ruhe gehabt. Also.
Vielleicht nochmal zu deinen Charakteren in deinen Büchern. Welche Eigenschaften gibst du ihnen mit oder welche Eigenschaften möchtest du ihnen immer gerne mitgeben?
Puh, das entwickelt sich total. Also ich fange jedes Buch an, völlig ahnungslos und bin dann immer wieder überrascht, was mir dann einfällt und wo sie Sinn bewegt. Also gerade bei dem letzten Metzger, den ich jetzt geschrieben habe, habe ich mir auch gedacht, das geht ganz woanders hin und dann habe ich irgendwie mittendrin die Kurve genommen und es ist anders geworden, mehr auf die Figuren bezogen. Aber mir werden dann beim Schreiben plötzlich so, das hat, da reicht ein einziger Satz und es wird ein Schicksal eines Menschen fängt an, mich zu interessieren. Und das kann dann so weit gehen, dass sich das ganze Buch dann plötzlich verändert und es sich um diese Person dann dreht. Und das ist für Lektorat und auch für Verlage sehr mühsam. Ich wollte das oft ändern. Ich wollte schreiben lernen mit Exposés und Planungen. Aber ich stehe dazu. Ich nehme mir dadurch für mich das größte Geschenk am Schreiben ist die Freiheit. Also die Freiheit zu haben beim Abbiegen zu können, wohin ich will. Das kann ich im Leben sonst überhaupt nicht. Also die erste leere Seite schon ist ein Druck, aber auch gleichzeitig die größte Einladung, die ich finden kann, zu sagen, hey, gib mir, was du denkst und was du fühlst. Dazu ist diese leere Seite da.
Es gibt ja dann auch noch Still von dir, ein Standalone, die Geschichte eines Serienmörders. Ist mir eigentlich eher zufällig in die Hände gefallen. Thomas Raab, was ist das jetzt? Still? Wie ist das entstanden?
Das ist eine ganz skurrile Geschichte, weil dieses Buch, dieses Still, das gab schon, die Idee zu dem Buch, bevor ich überhaupt jemals dran dachte, Schriftsteller zu werden. Weil meine Frau und ich waren auf Urlaub in Griechenland und sind da gesessen und haben einen jungen Mann gesehen, der wird so um die 30 Jahre gewesen sein, sehr drahtig und hat so Passgang, also wenn rechte Hand und rechte Bein sich gleichzeitig vorbewegen und sehr, 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 sehr eine starre Haltung und der war immer in Begleitung eines sehr alten Mannes. Und die beiden, wir waren eine Woche dort auf Urlaub. Die beiden haben wirklich, die haben nichts gesprochen. Am Strand nichts gesprochen, beim Essen nichts gesprochen. Wir haben die beobachtet, wir haben schon richtig gesagt, was ist mit denen? Ja? Sind die da untergetaucht? Also, da haben wir schon gedacht, na, er hat seine Mutter umgebracht und sein Vater ist mit ihm jetzt untergetaucht und so. Und dann hat meine Frau gesagt, ja, vielleicht hört uns der alle, vielleicht hört uns der ja zu. Und dann, stell dir vor, der hat so ein feines Gehör, weil das ist ein Mörder. Boah, was für ein tolles Buch, das muss ein tolles Buch sein, das würde ich gerne lesen, gell? Und vielleicht auch mal schreiben. Und das war halt, das ging mir nie wieder aus dem Kopf. Und dann habe ich habe ich das Glück gehabt, mit dem Metzger schreiben zu können. Und dann habe ich halt den Slot gesucht, wo ich mal was wagen könnte. Und habe mich dann eben auf diese Geschichte einlassen. Auch völlig planlos angefangen, wie und was und warum, ja.
Jetzt geht's kurz um ein anderes Buch. Wir hören rein in den Buchtipp von der Stadtbibliothek Graz.
Der Buchtipp für den August, der kommt von Livia Ornig von der Stadtbibliothek Graz. Und ja, wir haben uns hier an einem ganz besonders schönen Plätzchen getroffen.
Vielen Dank. Ja, wir sind hier im Lesegarten der Stadtbibliothek Graz Nord. Und wir haben hier die Besonderheit, dass wir wirklich eine wunderschöne Terrasse haben mit Tischen, Sesseln. Man kann sich gemütlich hersetzen, man kann sich auch vom Kaffeeautomaten noch ein Getränk holen und ich glaube, das ist ein wirklich schöner Ort im Sommer. Es ist schattig und kühl. Ich kann es nur empfehlen, sich mal herzusetzen und bei uns vorbeizuschauen.
Ja, ich kenne das Plätzchen ganz gut, die Stadtbibliothek Graz Nord. Die Zweigstelle ist ja in meiner direkten Nachbarschaft eigentlich. Livia, war es für dich schwierig, auch angesichts der Hülle und Fülle an Buchmaterial ein Buch herauszusuchen, das du heute vorstellen wirst?
Ja und nein. Also natürlich, ich sag mal, der Bestand allein bei uns würde alles hergeben. Meine Idee war dann, doch was thematisch zu machen zum August, zum Sommer. Es ist Urlaubszeit. Ich glaube, viele Leute genießen auch das Wetter draußen. Jetzt habe ich mir überlegt, vielleicht irgendwas, was man gerne auch mal zur Hand nimmt, eine lustige Anekdote oder so. Und bin schnell zum Friedrich Thorberg gekommen, der eines meiner absoluten Lieblingsbücher geschrieben hat, nämlich Die Tante Jolesch oder Der Untergang des Abendlandes in Anekdoten. Das ist der zweite Titel oder der Untertitel. Und ich erinnere mich, dieses Buch selbst in einem Sommer mit 17 oder 18 gelesen zu haben, das erste Mal. Und es ist selten, dass ich sage bei einem Buch, ich lache wirklich laut auf. Da ist es mehrmals passiert, es war pointiert erzählt und gab auch eine spezielle Anekdote, da können wir vielleicht später drüber reden, mit der ich mich ganz besonders identifizieren konnte.
Toll, also ein richtiger Klassiker ist es diesmal. Für alle, die es noch nicht kennen oder sich vielleicht nicht mehr daran erinnern können, so genau, worum geht's? Was gefällt dir an diesem Buch so besonders? Und ja, auf die Anekdote bin ich sehr gespannt.
Also Friedrich Thorberg war ein Schriftsteller, der, ich würde sagen, noch im Geist des K&K, der K&K-Monarchie steht, der noch sehr viel von diesem multinationalen Österreich mitbekommen hat. Und jüdischer Schriftsteller, ganz wichtig zu betonen, hat lange als Journalist gearbeitet fürs Prager Tagblatt, ist während des Zweiten Weltkriegs emigriert und später nach Österreich zurückgekommen und kannte natürlich extrem viele Personen aus diesem Künstlermilieu des Wien des 19. und Anfang 20. Jahrhunderts. Und da sind ihm natürlich immer wieder so kleine Erfahrungen oder Erlebnisse untergekommen, über die er dann, die er einfach lustig fand und wo er dann beschlossen hat, die doch mal schriftlich festzuhalten. Und daraus ist eine Anekdoten, Geschichten, Erzählungssammlung geworden, die er benannt hat nach der Tante Jolesch. Das ist eine in dem Buch vorkommende, nicht näher erklärte Verwandte des Dichters, die eine noch in dieser monarchischen Zeit lebende, gestandene alte Frau ist und ja, das Weltgeschehen und die um sie herum passierenden politischen Umbrüche einfach mit schonungsloser Ehrlichkeit und auch viel Humor kommentiert. Ihr ist ungefähr ein Viertel des Buches gewidmet, also circa ein Viertel der Anekdoten hat mit ihr oder ihrer Familie zu tun. Ansonsten kommen noch ganz viele bekannte Künstler vor und viele Geschichten auch aus seiner Journalistenzeit.
Und welche Anekdote trifft jetzt auf dich zu? Mit welcher kannst du dich besonders gut identifizieren?
Eine der Geschichten dreht sich darum, dass die Redaktion des Prager Tagblattes, wo Friedrich Thorberg auch lange Redakteur war, eine deutschsprachige Zeitung in Prag, diese Redaktion wird in den Wirren des Ersten Weltkrieges von tschechischen Nationalisten, also von sozusagen Nationalisten, die sich ein unabhängiges tschechisches Reich oder wie auch immer vorstellen, wird diese Redaktion gestürmt. Sie verwüsten alle Büros, beziehungsweise sie kommen dort rein und hinterlassen normalerweise überall, wo sie waren, eine Spur der Verwüstung. Und dann kommen sie dort rein und als erstes öffnen sie das Büro des Chefredakteurs. Also sie öffnen die Tür zum Büro des Chefredakteurs und darin herrscht ein unfassbares Chaos. Ja? Denn dieser Chefredakteur, auch ein legendärer Journalist der Zeit, ist einfach bekannt dafür, wie unordentlich und wie unaufgeräumt sein Büro ist. Und ich kann mich noch gut erinnern, dann steht der Satz ungefähr so da, die Nationalisten schauen sich das an und sagen, ah, da müssen schon Leute von uns da gewesen sein, da können wir wieder gehen. Und so bleibt tatsächlich die Redaktion des Prager Tagblattes von einer Verwüstung durch tschechische Nationalisten verschont, weil sie glauben, dass das unaufgeräumte Büro des Chefredakteurs dafür spricht, dass schon jemand da war und diesen Wirbel schon veranstaltet hat. Als 17-Jährige, die immer wieder mit einem unaufgeräumten Zimmer konfrontiert war, habe ich mich da sehr gut reinsetzen können und habe das dann oft als Argument angeführt, dass das ja auch positive Seiten haben könnte.
Das sogenannte kreative Chaos, oder? Ja, der Buchtipp für den August, Friedrich Thorberg, die Tante Jolesch. Vielen Dank, Livia Ornig.
Dankeschön, ich habe mich sehr gefreut. Viel Spaß mit dem Buch und alles Liebe.
Gibt es vielleicht auch einen Buchtipp von dir? Ein Buch, das du unbedingt weiterempfehlen kannst, immer wieder vielleicht gerne liest?
Das ist so peinlich, aber ich lese so wenig. Ich lese eigentlich fast gar nicht mehr. Ja.
Wann auch?
Das hat viele Gründe, weil einer ist, dass ich Bücher analysiere. Also ich kann Bücher kaum noch lesen, ohne dass ich sie nicht... Dann sind Bücher dabei, die sind so fantastisch, dass ich mir denke, ich will gleich selber nicht mehr schreiben. Und dann sind Bücher dabei, wo ich mir denke, wie Warum ist das Top Ten? Ja, also es gibt, es ist, muss man einfach sagen, es gibt's einfach, ja. Das habe ich leider durch Schreiben verloren. Ich habe von der Doris Knecht jetzt das letzte Buch gelesen. Genau, eine vollständige Liste aller Dinge, die ich vergessen habe. Das hat mir sehr gefallen, weil es eben was auch aus meinem Leben geschrieben war und sehr kurzweilig zu lesen war. Sonst habe ich angefangen, das von Thomas Schrems. Der hat irrsinnig lang recherchiert zu diesem Buch. Er war lange Journalist bei der Kronenzeitung und hat dann quasi einen Krimi über Korruption geschrieben, wo die Figuren natürlich alle frei erfunden sind, schreibt
natürlich.
Er. Ja. Aber das ist eine richtige, richtige Schwarte. Aber das liest sich großartig und heißt Tod einer Randnotiz. Und der Titel ist schon mal super, ist in meiner Verlag erschienen und es liegt bei meinem Nachkastel, aber ich wollte schon nächstes Ende gelesen, aber ich komme einfach nicht weiter, weil ich habe so viel zu tun.
Auf meinen Notizen steht jetzt, Thomas Raab schreibt. Wie machst du das? Bist du diszipliniert beim Schreiben? Hast du feste Schreibzeiten? Schreibst du lieber in der Früh, in der Nacht?
Eigentlich schreibe ich immer. Das hängt wirklich von Phasen ab. Ich bin jemand, der sich immer vornimmt, ich möchte mich jetzt mal selbst überholen und ein Buch voraus sein und nicht immer am letzten Drücker. Bis jetzt habe ich es nicht geschafft. Jetzt hätte ich wieder die Möglichkeit, weil der Metzger ist abgegeben. Jetzt habe ich gerade die Lektoratsphase bekommen und könnte eigentlich. Aber ich brauche auch dieses Fieber, wo Tag und Nacht verschwinden und wo ich eigentlich aus dem Text nicht mehr rauskomme und wo ich fast nicht schlafen muss. Also ich schreibe immer und überall. Ich habe den Laptop dabei, auch immer und überall. Handschriftlich schaffe ich nicht. Wie der Bernhard, das bewundere ich total. Wahnsinn, ja.
Also auch so Notizen nebenbei?
Nein, nicht. Das mache ich, tippe ich mir da gleich irgendwo ein, ja. Was ich noch nicht geschafft habe, ist es zu diktieren, ja. Ich kenne ja auch Kollegen, die diktieren Teile ihrer Bücher. Was ich mal probieren möchte, weil ich mir denke, vielleicht ist dann auch die Sprache eine andere und mir sympathischer als dieses Verkopfte. Es geht dann leichter von der, aber da ärgere ich mich dann maßlos, wenn ich es probiere und es wird dann was anderes geschrieben, als ich sage. Und ich denke, ich hätte schon längst schreiben können, bevor ich das jetzt so habe, wie ich es gerne hätte. Also, aber schreiben geht immer.
Ja, und ist ein Buch zu Ende, beginnst du dann sofort mit dem nächsten oder kommen dir die Ideen während dem Schreiben schon?
Also ich fange dann eigentlich gleich mit dem nächsten an, ja. Mhm.
Hast du eine Lade mit Ideen?
Ja, die habe ich tatsächlich. Ja. Ja, es ist halt ein Ordner. Ich schmeiße nichts weg. Es ist ein großes, großes Manko meinerseits, weil in meinem Kopf, also ich habe nie gewusst, warum ich Mathematik studiert habe. Ich war jetzt nicht so gut in Mathematik. Ja. Und ich habe mich auch durchs Studium jetzt irgendwie nicht wirklich blendend durchgewurstelt. Ja,
vielleicht deshalb, um es endlich zu verstehen.
Ja, das kann sein. Ja, aber ich kann gut Zusammenhänge im Kopf behalten und kann auch gut Verknüpfungen herstellen. Deswegen arbeitet mein Kopf immer, was ein Buch betrifft. Aber ich habe auch nicht vergessen, was ich an möglichen Kapiteln, die wo rausgestrichen worden sind oder Figuren, die ich rausgestrichen habe, die ich noch auf petto hätte und die ich vielleicht einbauen könnte. Also mir liegen ja dann auch Stellen am Herzen, die ich rausschmeiße und so. Und das hält mich leider, leider sehr, sehr auf. Wenn ich mich von dem befreien könnte, wird es mir viel, viel einfacher gehen, zu sagen, wegschmeißen und einfach weitermachen. Mhm. Ja.
Lässt du dich leicht ablenken?
Kommt auch ganz auf die Phase an, in der ich stecke. Also wenn der Druck groß genug ist, dann ist mir alles wurscht, dann wirklich, dann pff.
Aber da gibt es ja noch Tage, wo nichts weitergeht.
Ja, gibt's auch Tage, ja. Aber dann räume ich halt auf. Das gibt's ja.
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Ja. Was machst du, um das Hirn auszulüften?
Ja, früher war es Sport, da bin ich leider ganz, ganz weg vom Fenster, was das betrifft. Man muss aber auch sagen, dass wenn man dann im Familienalltag steckt und mit den Kindern und mit dem Alltag und Schreiben und das Selbstständigsein ist ja auch. Das geht ja auch weit über das Schreiben hinaus, also was ich für Bürotätigkeiten habe und alles, das zieht mich am allermeisten an, was ich da Zeit verwenden muss, ja. Oder auch dann allein Rechnungen schreiben, ja. Also dann heim und dann das verschicken und dann, also es sind so viele Dinge dabei, die ich nicht mag und die aufhalten. Und wenn ich jetzt abschalten möchte, dann schaue ich meistens am Abend Talkshows. Ich schaffe es fast nicht mehr fiktional zu schauen, weil ich
Also nicht der Sonntagstatort?
Nein, überhaupt nicht. Der Tatort schaue ich überhaupt nicht, ja, interessanterweise. Wir haben halt quasi alle Streamingdienste, die man sich halt vorstellen kann, weil wir halt auch mit vielen verbandelt sind, meine Frau und ich. Aber dass ich mir...
Die Metzger-Krimis hast du aber angeschaut.
Ja, immer angeschaut, ja. Dass ich Serien-Junkie wäre, das könnte ich nicht sagen, sondern ich sitze dann leider bei der Maischberger oder beim Lanz oder höre mir da irgend sowas an. Das macht mir hier total leer. Oder und
spricht
und,
das jetzt für die Talkshow?
Ich weiß es nicht, ja. Es macht so, weil es ist im Grunde ist völlig sinnlos, was da geredet wird. Ja. Es ändert nichts, was da gesprochen wird. Ja. Aber gleichzeitig fühlt es mich mehr mit Sinn, als wenn ich mir jetzt, ich weiß nicht, die, wobei ich jetzt mit der Big Bang Theory angefangen habe. die gefällt mir sehr, ja. Die gefällt mir sehr. Ja. Bin ich spät dran, gell? Ja, sehr, sehr spät dran.
Ja, aber es läuft ja ständig.
Es läuft ständig. Also, ja,
braucht man gar nicht streamen, das findet man immer. Hat ein erfolgreicher Autor wie du eigentlich noch Zweifel, wenn du ein Manuskript beendest?
Nur.
Ja.
Ich habe nur, danke, dass du das mit erfolgreich sagst. Ich habe nur Zweifel. Es wird immer ärger. Das ist ganz schlimm, dass ich Panik habe davor abzugeben, dass ich ja ständig dann umschreibe, wenn es fertig ist und neu formuliere und es verschlimmt besser. Und das ist ganz schlimm.
Wie findest du dann den Abschluss? Zu sagen, ja, nein, jetzt muss es einmal ins Lektorat.
Wenn die Not so groß wird, solange ich die Not nicht habe, bin ich nur von Zweifeln durchbohrt. Und das ist auch der größte Punkt, der mir in meiner Arbeit keinen Spaß mehr macht. Also das ist so, das mache ich jetzt 16 Jahre und wo ich mir denke, puh, ich muss jetzt was ändern dran, eine Leichtfüßigkeit, eine Wurstigkeit zu empfinden, weil ich weiß, es ist nur ein Buch und es hat eine ganz kurze Lebensdauer, kommt raus, dann wird es beworben und dann kommt eh schon das nächste am Tisch, ja, und dann wird es vergessen. Ja, und wenn es dann so ist, dann kommt das Taschenbuch raus, wenn du Verlage hast, die sich darum kümmern, dann wird das Taschenbuch noch beworben. Andere haben das im Programm halt mitlaufen und es ist nur ein Produkt, so sehe ich das auch. Ja. Aber eines, das mich sehr fordert.
Ich habe mir wirklich gedacht, ein Buch Thomas Raab und wenn es 2000 Seiten sind, nehmen wir umgeschaut.
Wirklich, wahr? Ja, nein, so finde ich sie nicht. Ja. Also als Verlag meinst du?
Als Verlag, ja.
Okay, ja, vielleicht ist das so, finde ich jetzt nicht so. Es ist kein Renner. Also mir hat die Corona-Krise schon sehr zugesetzt.
Ja,
es sind,
wirklich?
Ja, es sind beide. Zweite Huber ist zu Beginn des ersten Lockdowns erschienen. Da ging gar nichts. Der Buchhandel war noch nicht so fit, wie er dann danach geworden ist. Die waren ja fantastisch, die haben die Bücher ausgeliefert und an die Türschnalle gehängt. Aber das hat quasi alle komplett am falschen Fuß erwischt. Das ging dann auch nicht so gut. Dann kam der Metzger im Herbst, auch Lockdown, das war auch jetzt nicht so der Renner, wie wir uns gedacht haben. Und das macht schon was mit mir als Autor.
Ja. Ja. Also ich glaube, es gibt ja wenig Gutes eigentlich, was diese Corona-Pandemie mit uns gemacht hat oder gebracht hat. Aber mir scheint, dass die Menschen mehr lesen, oder? Haben nicht auch die Leute mehr zu lesen angefangen?
Dann schon. Also das muss man schon sagen. Also
schon,
das ist dann, das hat dann quasi... wie das alles so eingeschliffen hat, war Lesen plötzlich ein Bestandteil in Familien, wo es vorher nicht der Fall war. Ja.
Vielleicht noch kurz, weil ich finde, das ist auch ein wichtiges Projekt, das Mutmacher-Buch, was du geschrieben
hast.
Schön,
dass du das ansprichst.
Ein Sachbuch zum Thema Männergesundheit. Möchtest du ein bisschen davon erzählen?
Ja, total gern. Das war für mich jetzt das sinnvollste Buch, das ich geschrieben habe bis jetzt und das mich auch total in einem Moment erwischt hat, wo ich mit Peter kommt später eigentlich sehr, sehr gehangen bin und wo ich mir schon gedacht habe, jetzt pfeife ich drauf, weil wieder Lockdown und wieder das und wieder und wofür eigentlich, ja. Und dann hat mich die Martina Löwe angefragt von der Krebshilfe. Das war so toll, weil ich wollte zuerst nicht aus Angst davor, mich dem Thema zu stellen und auch, weil ich nicht gewusst habe, wie ich damit umgehen soll im Gespräch da mit den Männern. Das ist ja nicht so einfach. Und mein Vater selbst hat viele Krebsarten gehabt, Prostatakrebs als erstes, also ist dann Krebs dann gestorben. Und gleichzeitig war so in mir so dieser Reiz da, weil ich habe lange auch als Student und später dann als Lehrer versehrten Schwimmen gemacht, trainiert. Und da habe ich mich so zurückerinnert, wie ich da als Einziger mit zwei Beinen oder mit allen Extremitäten drinnen gestanden bin und mit Menschen gesprochen haben, die eine Beeinträchtigung schon hatten und wie offenherzig die davon erzählt haben. Und das hat mir dann auch Mut gemacht und die Männer haben mich sofort von der ersten Minute abgeholt. Die haben alles so gerade raus erzählt, wie sie beim Sofa sitzen und ihre Hoden abtasten, und plötzlich fühlt sich einer wie Stein an und sie denken, da stimmt was nicht, ja, und sie gehen aber nicht zum Arzt, weil es wird schon wieder weggehen. Die haben großartig darüber gesprochen und das hat mich so mit Menschlichkeit erfüllt einfach, hat mir wirklich, wirklich viel gegeben, das zu machen. Find's nur schade, dass viel zu wenig in die Breite getragen ist, worden ist, ja. Das gehört eigentlich in jeden Wartesaal, überall hin gehört das, wo Männer halt damit konfrontiert werden, dass gerade Männer, die nicht zum Arzt gehen, ja. Mhm. Und interessant war auch, dass fast bei all diesen Männern waren meistens Frauen dahinter, die sich für die Männer eingesetzt haben. Sagen, jetzt geh doch, jetzt mach doch, ja. Also, dass die Lebensretterinnen sind eigentlich dann die Frauen an der Seite der Männer gewesen, ja.
Ich muss nochmal ganz kurz zurück zu den Zweifeln an deinem Buch, an deinen Büchern oder wenn du fertig geworden bist. Wer nimmt dir dann diese Zweifel? Oder wann fühlst du dich dann wieder besser und denkst, okay, ja, doch, schon stolz auf das, was jetzt wieder entstanden ist?
Wie soll ich das erklären? Also ich mache zu Hause, ich liebe Heimwerken. Also ich mache viel im Fusch, ja, selber. Elektrik und Malen und alles. Nur zu Hause, ja. Oder wenn wir bauen dann was um und da fange ich auch, da fange ich oft was an. Dann herrscht Chaos und denke mir, Scheiße, ich kann das alles nicht, ja.
Dann übernimmt deine Frau.
Nein, aber dann hat sie voll Vertrauen zu mir, Gott sei Dank, ja. Und dann gehe ich halt, dann mache ich mich schlau und fange an, und bin so in einem Modus, wo ich weiß, es muss jetzt einfach am Ende passen. Es muss, der Raum muss schön ausschauen, das muss einfach passen, ja. Und da gibt's keine Zweifel, da gibt's nur noch dieses Gefühl, das muss jetzt fertig werden und stimmen. Und beim Buch ist es das Gleiche. Da verlässt mich dann komplett, wenn dieses Chaos mal da ist und ich nicht mehr weiter weiß, verlässt mich das und ich bin nur noch zielorientiert. Und wenn es dann so ist wie beim Metzger, wo ich am Ende dann die letzte Seite schreibe, und das weiß ich, da ist meine Family am Sofa gesessen, mit Kopfhörern ferngesehen, und ich bin daneben gesessen im Ohrensessel und habe den Metzger fertig geschrieben mit Kopfhörern auf, die halt das Noise Cancelling Kopfhörern, ja. Und dann habe ich beim letzten Kapitel voll zum Weinen angefangen, ja, weil ich gewusst habe, jetzt bin ich fertig, aber und auch weil es mich so gerührt hat, was jetzt da gerade passiert. Und ich war nicht stolz, aber ich war einfach so dankbar für das, was ich machen kann, und habe gewusst, das stimmt jetzt. Also das ist jetzt richtig. Das kann ich jetzt aus der Hand geben. Und sicher sind Fehler drinnen. Diesen Moment brauche ich. Also wo mich das, was ich mache, von der anderen Seite her umarmt. Und dann weiß ich, okay.
Ich würde dich auch bitten, noch aus deinem neuesten Buch was vorzulesen, aus Peter kommt später. Es ist der dritte Fall für die Frau Huber. Wenn du nur ganz kurz vielleicht erzählst, worum geht's in dem Buch und wo steigst du dann ungefähr ein bei deiner
Geschichte? In dem Buch geht's darum, dass die Brucknerwirtin, die alte Brucknerwirtin am Wahlwochenende, das ist die Mutter des rechten Bürgermeisterkandidaten in ihrem Kaiserschmarrn, erstickt und dann stirbt. Also ist die erste Tote, eine ältere Dame. Es folgt eine weitere Tote, eine 99-Jährige, die erste Kindergärtnerin quasi des Dorfes. Und es reihen sich die Alten, die im Dorf sterben. Und die Huberin ortet Hintergründe aus der düstersten Vergangenheit, die halt der Ort, die erlebt hat. Darum ist das Cover auch so schwarz-orange, und wenn man das mischt, kommt ein schönes Braun raus. Und das war mir einfach wichtig, mich dem Thema in Österreich zu stellen. Das Schlimme ist ja, dass jetzt gerade in der Zeit nach den Europawahlen ist es erschütternd für mich, wie in der Jetztzeit sich das alles abspielt, was in dem Buch steht.
Mhm. Was willst du vorlesen?
Ja, was lese ich vor? Ich fange einfach an mit dem zweiten Kapitel. Also das erste Kapitel ist eins, das ich später geschrieben habe. Da findet ein Mord statt, indirekt. Und das zweite Kapitel ist das Kapitel, mit dem die alte Huber quasi in dem Fall einsteigt. Und das heißt, wer A sagt, kann auch A sagen. So angeheitert wie an diesem Morgen ist die alte Huber schon lang nicht mehr vor ihrem Kosmetikspiegel gesessen, die Lesebrille auf der Nasenspitze, die Pinzette in der Hand. Ausnahmsweise ein Schluckerl Eierlikör hatte sich auf das nächste Glas Prosecco verlängert, ihren Philips Phonokoffer Plattenspieler von der jahrelangen Last seines Häkeldeckchens befreit und Katharina unter die Nadel gelegt. aus rein medizinischen Gründen. Das einzig Patente aller Medikamente gegen trübe Momente ist eben die Valente. Punkt. Da breitet sich die ersehnte Leichtigkeit dann ganz von selbst aus, wie eine hoch ansteckende Genesung. Obendrein zupft es sich mit Tralala im Blut und Cha-Cha-Cha in den Ohren gleich deutlich leichter.
Am Strand von Florida ging sie spazieren und was sie trug, hätte keinen gestört. Nur eine einsame, piekfeine Lady fiel bald in Ohnmacht und war sehr empört.
Was gab's denn da? Ja, was mir in dem Buch noch wichtig war, ist, dass ich ein paar so Seltsamkeiten einbaut, die halt noch an damals erinnern, an die dunkle Zeit und noch in der Gegenwart sehr verhaftet sind. Und es kommt ein Rotwein vor in dem Buch, und da lese ich vielleicht kurz was über diesen Rotwein vor. Da erklärt jetzt die Kommissarin dem Swoboda, dem Kollegen, Folgendes. Und dann erzählen sie ihm, die Frau gescheit, über den blauen Zweigelt. 1922, neu gezüchtet aus St. Laurent und Blaufränkischen, ursprünglich von seinem Züchter Fritz Zweigelt als Rotburger bezeichnet. Nur war der Fritz im Lauf seines Lebens nicht nur Insekten- und Pflanzenkundler, sondern auch ein Nazi und Mitglied der NSDAP. Glühend und wortgewaltig. Nach Kriegsende kam er sogar wegen Volksverhetzung eine überschaubare Weile in die Obhut einer Gefängniszelle, 6 Monate später wieder raus, und dem Rotburger war das natürlich alles wurscht. Prost. Dem Uhudler aber nicht. Ein Wein, der aus kräftigen, abwehrstarken Reben entsteht, die Ende des 19. Jahrhunderts nach dem großen Reblausbefall nach Europa importiert wurden. Aus Amerika. Amerikanerreben eben. Jeden Winzer, der solchen Wein herstellt, hat Zweigelt als Verbrecher abgestempelt und zu diesem Zweck extra herausfinden lassen, Uhudler, mache hysterisch, gefährde die Gebärfähigkeit der Frau, und Menschen, die dieses Gift regelmäßig saufen, bekämen eine fahle Gesichtsfarbe, zittern am ganzen Körper und siechten dahin, während Bauern mit veredelten Weingärten kinderreiche Familien hätten, gesund und arbeitsam sein. Erst ab 1995 war der Uhudler nicht mehr verboten. Der wahre Irrsinn aber ist, so Irene Moritz, im Jahr 1975, 10 Jahre nach Zweigelts Tod, darauf zu kommen, diesen Wein doch nach seinem Herrchen benennen und in blauen Zweigelt umtaufen zu können. Auf das fortan der braune Fritz durch die Adern seiner Landsleute, ja sogar weit über die Landesgrenzen hinausfließen könne, weil im Wein eben die Wahrheit liegt.
Vielen Dank.
Gut, ja, danke schön. Es ist so arg. Ich habe das erst beim Recherchieren herausgefunden. Das ist so arg, wirklich arg.
Ja, ich glaube, dass das gar nicht viele wissen. Mir ist es bekannt, weil eine ehemalige Arbeitskollegin den Nachnamen Zweiger trägt.
Ah, okay, ja.
Und die dann draufgekommen ist und das erzählt hat dann.
Ja.
Was das so mit dem Zweigelt auf sich hat.
Und das wissen alle in der Branche. Und trotzdem wird da nichts gemacht. Das finde ich schon, arg. Aber,
ja, Straßennamen werden auch umbenannt. Könnten sie eigentlich auch.
Finde ich auch. Ich finde auch, also diese Denkmalsgeschichte, die jetzt, ich verstehe überhaupt nicht, warum Denkmäler, die aus einem gewissen Grund erbaut worden sind damals, wenn man Menschen verherrlicht hat oder ehren wollte, die sich im Laufe der Geschichte als falsch herausstellen, warum man den nicht wegreißen kann. Warum müssen die bleiben als Mahnmäler? Man könnte, also mit dem, wenn die Welt aus lauter Mahnmälern besteht, ja, ich finde schon stellenweise wichtig, dass man daran erinnert wird, ja, dass in Berlin, das finde ich toll, diese Pflöcke, die da die Grabsteine stehen, aber den Loegerplatz umzubenennen, muss ich sagen, das finde ich richtig. Ja.
Ja. Schau mal, was da noch passieren wird.
Ja,
Es braucht vielleicht auch eine Erklärung zum mit Eierlikör verlängerten Prosecco.
Ah, ja, genau. Ja. Ja, also ich war ja vor Corona noch kein Säufer. Bin auch jetzt am Abflauen, aber während Corona bin ich leider in die Alkoholnot. Die Not hat mich, wie soll ich sagen. Und dann war eben eines Tages mal die Weinreserven zu Ende und wir haben nicht mehr gewusst, was wir machen sollen. Wir hatten nichts mehr zu saufen und haben dann eben im Kastl so einen alten Eierlikör gefunden. Das kennst du sicher, wenn man den aufschraubt, muss schon so runterbröseln und alles ist wirklich.
Ja, oder es kommt nichts raus.
Es kommt nichts raus, genau. Und dann gibt es im Keller so die Prosecco-Flaschen, die man nie aufmacht, wenn man es geschenkt bekommen hat und vielleicht ist er auch nicht so gut. Ich weiß, es gibt halt Prosecco-Flaschen, die stehen in meinem Regal, die macht man nicht auf. Und die haben wir dann geöffnet und auf den Eierlikör drauf gegossen und das ein bisschen umgerührt und es war eigentlich recht genießbar. Und das habe ich gleich der alten Huber aufs Auge gedrückt. Jetzt ist der Eierlikör gespritzt. Und bei einer Lesung in Telfs in Tirol, die waren so böse, also wirklich eh lieb, aber haben die mir das auf die Bühne gestellt, ja, ein Eierlikör und ein Prosecco und haben es gemischt, ja. Und ich musste es trinken und es war leider überhaupt nicht gut. Es war schrecklich, ja.
Eins noch zur Frau Huber. Es ist der letzte Teil mit der Frau Huber. Du trennst dich von ihr.
Ja, ich glaube, sie trennt sich von mir. Also ich trenne mich von ihr. Es gibt nichts, es ist auserzählt. Es gibt nichts mehr zu erzählen. Ich könnte sie mal in die Stadt schicken vielleicht, mit einer Busreise. Vielleicht sowas, fällt mir das noch ein. Aber im Glauben da selber bin ich durch. Also das und ich will auch nicht mehr im Urlaub sitzen in Italien oder wo auch immer, wo es schön ist, während meine Kinder Urlaub machen und ich schreibe dann von Toten in einem Waldviertlerdorf und so. Ich möchte mein Leben ein bisschen mehr füllen mit Dingen, die ich wirklich erlebe, die mich umgeben und mehr die Realität hereinholen in die Fiktion.
Bin sehr gespannt, was da noch kommen wird von dir. Und ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ich sage danke, Uli.
War ganz fein. Hat mich sehr, sehr gefreut.
Und danke, dass du das machst. Das ist großartig für alle Seiten, vor allem für uns Autorinnen und Autoren, weil das hilft, alles hilft. Ja.
Sehr, sehr gerne. Danke dir. Wirklich sehr, sehr gerne.
Danke allen, die bis zum Schluss dabei waren und sich von Katharina Valente nicht haben verwirren lassen. Neuigkeiten zum Podcast, Bilder zu dieser Folge, die gibt's wie immer auf Instagram und Facebook und auch auf der Website buichermenschen.at. Wir hören uns hoffentlich im September wieder. Ich wünsche entspannte Lesestunden und allen auch noch einen schönen Sommer. Bis dann.